Nummer 35. Ich mag die Musik so gern.
Absolut. Lässig.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zur 35. Ausgabe von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, den man getrost als wandelnden, personifizierten Tiroler Abend bezeichnen kann, der wundervolle.
Super. Peter.
Und mein Name ist Felix. Für alle Neuzuhörenden, wir sind die beiden, die sich alle zwei Wochen, immer donnerstags, eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen, immer gegenseitig und immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es gehen wird und damit alle überrascht. Was ist los?
Ja, der Lederhosenträger bist eigentlich du von uns zwei.
Ja, aber du als Hutgesicht.
Also, ja, da, zu dem stehe
ich. Und du tragst oft Westen.
Echt?
Ja.
Ja, Hut.
Ich wollte gerade den Markennamen sagen, habe ich gebremst.
Von der Weste?
Ja.
Achso. So.
Ja, wenn ich sage, dass du ausschließlich Louis Trenker Westen trägst, nein, glauben Leute draußen, dass du ja ein Großkotzer da bist.
Nein, das stimmt.
Dabei stammt die aus dem Outland zum halben Preis.
Outland?
Outland.
Nein, das stimmt. Erstens vom Outland und zweitens habe ich leider eine einzige und die halt deswegen, weil sie halt zum Sakro passt.
Wir zwei sind auch die beiden, die einen Podcast dreigeteilt haben. Eingangs, ihr hört es gerade, plänkeln wir uns ein. Das ist das Warmreden, denn wir können nicht schneiden. Also müssen wir den Podcast in einer Wurst aufnehmen und deswegen gibt es dieses Warmgerede. Dann kommt das Hauptthema, die eigentliche Geschichte und hinten raus wird etwas ausgeplänkelt.
Also man könnte schon schneiden, weil uns fehlen die fachlichen Fähigkeiten dazu.
Genau, wir haben eine Schere und ein Podcast-Aufnahmegerät. Wir wissen nicht, wo wir da reinschneiden müssen, dass es gut klingt. Lieber Peter, das einleitende Geplänkel darf ja immer der starten, der die Geschichte erzählt. Da ich heute Geschichte erzähle, darf ich dir eingangs eine Frage stellen.
Tu das.
Lieber Peter, wir hatten heute einen wunderschönen Termin beruflicher Natur, wo wir darüber diskutiert haben, ist Experience Tirol die Show, also nicht der Podcast, sondern die Show. Mhm. Und das ist das im Innsbrucker Zentrum gelegene Ding. Ist das ein Museum, ja oder nein? Wie siehst denn du das? Ist das ein Museum oder nicht?
Wir hatten die Diskussion ja schon von Anfang an. Es ist nämlich gar nicht so leicht, aufgrund der unterschiedlichen Dinge, die da präsentiert werden, das einzuordnen. Also wir waren uns von Anfang an nicht sicher, ist es wirklich ein Museum oder ist es eigentlich ein Kino oder ist es ein Theater oder ist es eine andere Ausstellung, wie dem auch sei. Wir wussten es nicht. Dadurch, dass wir es nicht wussten, wusste es die Öffentlichkeit natürlich auch nicht und hat uns dann in unterschiedlichen Kategorien eingeordnet. Also zum Beispiel spannend finde ich, wenn man sagt, wir sind eine Attraktion ähnlich einem Ringelspiel oder sowas. Eher enttäuschend. Und insofern glaube ich schon, dass wir, gerade wenn wir uns zum Beispiel die Kriterien ansehen, was ein Museum zum Beispiel ausmacht.
Was macht denn aus?
Ja, zum Beispiel muss ein Museum sammeln, es muss eine gewisse wissenschaftliche Basis haben und diverse andere Sachen. Und ich denke, da erfüllen wir doch einiges, was mich sehr überrascht hat. Und insofern fühle ich mich total wohl, wenn wir in der Öffentlichkeit als eine Art neues Museum wahrgenommen werden.
Super, sehe ich zu großen Teilen genau gleich. Ich glaube, ein Museum muss ja auch in die Zukunft denken. Also was unbedingt heißt dieses Sammeln, Bewahren, Herzeigen und so. Und wir haben sicher eine andere Art gefunden, haben lang gehadert, haben dann so Krückenbegriffe gehabt wie Show, Attraktion, Kunstwerk, irgendwie so. Und deswegen Museum, glaube ich, passt gar nicht schlecht. Eine neue Art von Museum taugt mir persönlich sehr.
Ja, also ich mag Museen prinzipiell total gern. Und wenn ich als ein neues Museum gesehen wäre, dann kann ich dem nur Gutes abgewinnen, denke ich.
Absolut, da ja unsere Grundidee immer war, der Mensch kommt zu uns, bekommt da etwas oberflächlich natürlich, aber immerhin Dinge geappetized, also vorgeschlagen und dann sagt er, das war so toll, ich gehe in was Weiterführendes und da sind wir quasi die Vorhut für ein anderes Museum und die Rolle nehme ich wahnsinnig gern an, also das würde große Freude machen, uns da weiter zu vernetzen. Was ich eben heute gefragt habe, dass wir über 240 Museen in Tirol haben, muss ich zugeben, wusste ich nicht. Das ist eine sehr große Zahl.
Das ist ja fast so viel wie Musikerkapellen.
Bisschen weniger, aber fast. Ja. Genau, jetzt sind wir eh schon fast eingeplänkelt, aber ich wollte noch eine weitere Frage stellen, lieber Peter.
Tu das.
Erstens, würdest du unserem Podcast 5 Sterne geben?
Auf jeden Fall.
Super. Das ist mein großer Wunsch, alle noch Zuhörenden, bitte gebt uns Sterne, also bewertet uns auf sämtlichen Plattformen. Das hilft uns, Sichtbarkeit zu bekommen. Apropos Sichtbarkeit, was ist aktuell dein Lieblingspodcast, außer unserem?
Tatsächlich höre ich zurzeit Geo-Epoche.
Liest man das nicht normalerweise?
Ja, das liest man, aber das stimmt. Aber es gibt da auch einen sehr interessanten Podcast dazu, der heißt eben auch Geo-Epoche, nicht?
Wie soll es anders sein? Kreativ wie wir.
Wie soll es anders sein? Aber die sind ein bisschen kreativer, glaube ich, weil sie machen das Ganze, bauen es auf unterschiedlichen Persönlichkeiten auf. Sehr kompakt, in einer halben Stunde über Personen, die man eher nicht so kennt. Und das finde ich total nett, weil sie das so professionell mit richtigen Sprechern machen und gut aufbereitet. Und man kriegt dann sehr kompakt einen Einblick über das Wesen und die Geschichte von diesen einzelnen Personen. Also das reicht dann von Jesus Christus über diverse Kreuzfahrer bis zu ersten Atlantiküberquerern im Flugzeug.
Das heißt, die haben professionelle Redakteure, Rechercheure und Innensprecher, Doppelpunkt, Innen-Cutter, Cutterinnen, Budget, also eines genau Gegenteil von uns.
Vermarkter, alles, was du brauchst, ist da gebündelt und
Also so wie wir, nur mehr.
So wie wir, nur viel mehr.
Gut. Ich höre aktuell, falls dich interessiert, noch immer den Podcast von Simon Schwarz und Manuel Rubey, finde ich sehr unterhaltsam. Jetzt haben wir mal irgendwo gesagt in der Folge, ihr Konzept ist Chaos und das finde ich super.
Ja, das ist super.
Die Welt braucht mehr Chaos.
Ich habe ja gedacht, du fragst mich, was Tölkelein vom Wochenende.
Auch das kann ich noch fragen. Am Wochenende warst du Tölkelein, wie war's?
Nein, nicht ich, wir waren Tölkelein.
Sprichst du von dir jetzt schon im königlichen Plural?
Nein, wir waren nämlich.
Wir, Peter Markreiter, waren Tölkelein.
Nein, wir waren, eigentlich waren wir family-technisch, sogar mit weiteren Freunden waren wir Tölkelein in Feldtons. In einem total in einer spannenden
Schnauder, so das ähnlich, gell?
Ja, das ist, glaube ich, der Weiler dazu.
Ja, genau.
Ja. Und
ich wollte es nur präzisieren.
Ja, ausgezeichnet. Schnauders.
Der Schnauders, lustig, gell?
Der Schnauders. Und ich habe das total genossen, weil das war relativ eine urige, ältere Pension und es war total nett und es waren die Zimmer noch, ja, wahrscheinlich aus den 70er Jahren. So gefühlt.
Ein bisschen wie du.
Ein bisschen wie. Aber ich bin ja schon ein bisschen renovierter.
Wäre ich ein Möbelstück.
Und Frühstück war gut und der Abend war auch lässig. Also insofern habe ich das sehr genossen und kann ich nur empfehlen.
Super.
Ja.
Jetzt haben wir uns 8 Minuten 20 eingeplänkelt. So lang wie noch nie. Ja. Aber eben zwischen Museum, Podcast und Tölkelein in Südtirol gibt es eben viel zu erzählen. Oder?
Auf jeden Fall. Aber jetzt freue ich mich auf deine Geschichte.
Wunderbar. Los geht's. Auf meinen Notizen steht fälschlicherweise Nummer 34, ist aber Nummer 35. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen.
Du bist immer ungerade Nummer.
So ist es. Ist mir jetzt aufgefallen beim Hinschauen. Naja, lieber Peter, also die heutige Geschichte, die mag vielleicht etwas verwirrend anmuten und man wird sich bis zum Schluss fragen, auf was will er denn hinaus? Und ich kann gleich vorwegnehmen, es wird erst ganz am Ende Sinn machen, hoffentlich, vielleicht auch erst in der Reflexion, aber schauen wir mal, vielleicht wir kommen. Fakt ist, lieber Peter, heute besichtigen wir gemeinsam, was klingt ist los?
Klingt nach Tagesgeschäft.
Ja, das ist das Leben, ja. Also heute werden wir auf jeden Fall gemeinsam eines der bekanntesten Gebäude Innsbrucks besichtigen. Wobei bekannt ist ein großer Begriff. Man sieht das wahrscheinlich oft, aber ich unterstelle den Menschen, sie werden nicht wirklich viel über dieses Gebäude wissen. Wir werden im Zuge der Geschichte einen Maler treffen, dessen Bilder auch im Tiroler Landesmuseum hängen, nämlich im Ferdinandeum. Und wir werfen gemeinsam einen kurzen Blick nach Italien. Wenn wir all das gemacht haben, wird jemand sterben und zum Begräbnis werden 30.000 Menschen kommen. Alles klar?
Absolut.
Perfekt. Deswegen beginnen wir von vorne. Du kennst mich, ich beginne immer gern mit der Bühne, mit dem Schauplatz. Und der Schauplatz der heutigen Geschichte ist ein, wie bereits erwähnt, durchaus oft gesehenes Haus in der Altstadt von Innsbruck. Ein historisches Gebäude, das viele sicher kennen werden, und zwar aufgrund dessen, dass da neuerdings im Dachboden oben ein wunderschön klingendes Lokal ist, nämlich die Blaue Brigitte. Da wo der eine oder andere sicher schon mal einen Drink zu sich genommen haben wird. Und diese Blaue Brigitte ist im Haus Hotel Weißes Kreuz. Wenn man aufs Goldene Dachl zugeht, auf der rechten Seite ziemlich zu Beginn. Dieses Haus gilt als eines der ältesten und geschichtsträchtigsten Hotels Europas. Warum? Weil die Geschichte zurückgeht aufs Jahr 1465. Und logisch, wenn ein Haus im 15. oder 16. Jahrhundert erbaut wird, dann ist es heute denkmalgeschützt. 1465 hieß das Ganze noch Gasthof zum Weißen Kreuz. Weiß mit Y geschrieben und Kreuz mit DZ. Die hatten offensichtlich keine Ahnung von Rechtschreibung. Jedenfalls war damals der erste Wirt der Leopold Spieß. Besonders ist, dass seit 1468, sprich 3 Jahre nach der Eröffnung, bis heute eine kontinuierliche Besitzerreihenfolge dokumentiert ist. Das gibt es sehr, sehr selten, aber es ist wunderschön. So wissen wir, dass 1745 zum Beispiel der Innsbrucker Bürgermeister Josef Ignaz de Levo der Besitzer des Hauses war. Mitte des 19. Jahrhunderts, also großer Zeitsprung, war dieses Haus, Schauplatz oder gern besucht, sagen wir so, von der Innsbrucker High Society. Warum? Weil dieses Haus den größten Tanzsaal Innsbrucks hatte. In dieser Zeit, also Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde es aufgestockt, zuerst mit dem 4. Stockwerk, dann mit dem 5. Es wurde neu versiert, modernisiert, umgestaltet und Ende des 19. Jahrhunderts ist das Verkaufslokal im Erdgeschoss gegen ein Schanklokal ausgetauscht worden. Auch im 20. Jahrhundert gibt es viele weitere Veränderungen, weiterer Stock drauf, neue Stubenreihen, eine wunderschöne vom Architekten Franz Baumann designt übrigens. Und was viele vielleicht nicht wissen, im 2. Obergeschoss gibt es einen Raum, wo ein spätgotisches, hölzernes Tonnengewölbe erhalten ist, also wirklich was sehr, sehr Seltenes und Sehenswertes. Mittlerweile ist das Haus wieder modernisiert worden, der Schankbetrieb im Erdgeschoss wurde ersetzt und eben die Blaue Brigitte im Dachboden oben ausgebaut und das Hotel ist heute Teil einer sehr exklusiven Boutique-Hotel-Gruppe oder Gemeinschaft und ist eben sehr bekannt international. Man muss das Haus nicht besichtigen, man muss nicht reingehen, man kann auch vorbeigehen, kurz stehen bleiben und hinaufschauen und man wird Dinge entdecken, die durchaus spannend sind. So zum Beispiel ein denkmalgeschütztes Wirtshausschild, nämlich ein schmiedeeisernes Wirtshausschild, das eben an der Fassade angebracht ist und in die Straße hereinsteht. Warum ist das bekannt? Weil es aus dem Jahr 1665 stammt und damit natürlich auch historisch wertvoll und natürlich denkmalgeschützt ist. Was sagt dieses Wirtshausschild? Einerseits das weiße Malteserkreuz. Das soll an die Gastfreundschaft der Malteserritter erinnern, die eben vor allem auf den Pilgerstraßen Menschen immer mal wieder gepflegt haben. Und es zeigt Weinlaub. Das soll an das Wappen von Burgund und vor allem an die Hochzeit von Maximilian mit Maria von Burgund erinnern. Also wenn man mal raufschaut, hat man diese beiden Symbole im Kopf. Aber nicht nur bautechnisch, architektonisch ist dieses Haus sehr spannend. Auch die Persönlichkeiten, die dort genächtigt haben, sind sehr namhaft. So war im 17. Jahrhundert eine gewisse Claudia de' Medici dort Gast oder im 18. Jahrhundert die durchaus bekannte Kaiserin Maria Theresia, aber auch ein Herr Leopold Mozart ist mit dem Sohn Wolfgang Mozart dort gewesen. Das ist sogar verbrieft. Der Leopold hat seiner Frau geschrieben, Zitat, wir sind Gottlob wohlauf, wir logieren beim Weißen Kreuz. Brauchst du eine kurze Pause?
Nein, alles gut. Ich habe so viele, weil ich so viele Fragen habe. Jetzt sind es schon 5.
Das ist nicht einmal die Geschichte, das ist nur die Einleitung. Also du Wahnsinn. Kannst gerne dazu auch Fragen stellen.
Nein, das mache ich danach, oder?
Danach. Ja. Aber es geht weiter. Also auch 1809 gab es bekannte Gäste, so unter anderem natürlich Andreas Hofer. Und generell war in diesem Jahr das Weiße Kreuz das ganze Jahr über Sitz und Versammlungsort der Tiroler Bauernschutzdeputation. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Einmarsch der Alliierten im Mai 1945, ist das Weiße Kreuz vorübergehend zur Stadtkommandatur der US-Amerikaner unter Major Elliott geworden. Also Der heutige Schauplatz, der ist geschichtsträchtig, der reicht weit in die Historie zurück und ist nebenbei ein schönes Haus, das sich zum Anschauen lohnt. Die Bühne Hammer, wenn es eine Bühne gibt, braucht es darauf auch entsprechende Protagonisten. Der heutige Protagonist ist eine wahrscheinlich nicht ganz so bekannte Person, aber sehr, sehr spannend. Ein künstlerischer Mensch, aber er ist auch eine sehr, sehr tragische Figur, der durchaus viel ausgelöst hat. Die Rede ist von August Bezzei, dem Jüngeren. Der August Bezzei, der ist 1875 in Innsbruck geboren worden und verstirbt gar nicht allzu viel später auch in Innsbruck. Sein Vater, der ist Kirchenmaler, August Bezzei der Ältere, logisch. Und seine Mutter ist die Frau vom August Bezzei, dem Älteren. Die kommt nicht wie der Vater aus Bruneck, sondern aus München. Also die Eltern kommen aus heutigen Südtirol und aus München. Sein Bruder, der Arthur Bezzei, der ist nicht wie der Vater und er selber Maler. Der ist Schauspieler und arbeitet unter anderem mit Max Reinhardt am Deutschen Theater Berlin. Also ein Verweis zurück auf eine der allerersten Folgen, wo es darum ging, ob die Salzburger Festspiele in Innsbruck hätten sein sollen. War ja Max Reinhardt eine der Hauptfiguren der damaligen Geschichte. Also der August Bezzei, selbst ein österreichischer Maler, der Vater war Maler, der Bruder, der ist Schauspieler. Naja, die Jugendzeit, die verlebt der Bezzei Junior in Innsbruck. Sehr früh stellt sich heraus, der hat eine künstlerische Veranlagung und deshalb schicken die Eltern ihn an die K&K Staatsgewerbeschule. Nachdem er diese Schule abgeschlossen hat, geht er an die Akademie der Bildenden Künste nach München und studiert dort vor allem bei Otto Seitz, wo er wirklich sehr ansehnliche Proben seines Könnens abliefert. Generell gelingt ihm sehr, sehr früh, seinen Lebensunterhalt durch den Verkauf von Bildern zu finanzieren. Nur die anfänglichen Schwierigkeiten finanzieller Natur, die kann er nehmen, weil er ein landschaftliches Stipendium erhält. Also ab und zu ist ja so ein Stipendium oder eine Förderung gar nicht so schlecht. Also er war an der Akademie der Bildenden Künste in München und er studiert dann weiter unter Franz von Defricker und kehrt dann im April 1900 wieder nach Innsbruck zurück, weil seine Mutter verstirbt, dann will er nach Hause zurückkommen. In Innsbruck ist er weiterhin künstlerisch tätig, entfaltet sich da ordentlich, bietet seine Werke auch in diversen Kunsthandlungen und Schaufenstern an. Seine Kunden sind ganz, ganz namhafte Persönlichkeiten wie Erzherzog Eugen oder Prinz Hohenlohe, für den er das Innere der Hofkirche malt. Auch als Illustrator verdient er sich sein Geld. Er illustriert unter anderem den Roman Frau Hitt von Franz Dohliner und verdient so sich ein gutes Geld. Wie kann man sich den August Bezzei menschlich, persönlich vorstellen? Er gilt als Mensch mit einer nervösen, leicht reizbaren Natur, daher oft aufbrausend, aber er ist ebenso schnell wieder gutmütig und versöhnlich. Merken wir uns mal diese Charaktereigenschaften, vielleicht haben die mit der tragischen Rolle später was zu tun, aber das ist eine reine Mutmaßung. Mhm. Bleiben wir bei seinem Werk. Er hat nur eine 10-jährige Schaffensperiode, wo er eine Vielzahl an Bildern hinterlässt. Sein Stil wird von Arnold Böckli und Hans Markart beeinflusst. Zeitgenossen beschreiben vor allem zwei Eigenschaften, die ihn ausmachen. Seine schier unerschöpfliche Fantasie und seinen reichen, sicheren Farbsinn. Der kann allerdings teilweise ungezügelt werden, was damals beim Innsbrucker Publikum für einiges an Widerspruch sorgt. Ich zitiere einen Feuilletonisten der damaligen Zeit, der schreibt, Bezzei dachte in Farben. Seine Bilder drängten sich geradezu in eine glühende Fantasie, sodass der Pinsel nicht rasch genug arbeiten konnte, um alles festzuhalten, was seine Einbildungskraft gebar. Daher diese Menge unvollendeter Skizzen, unvollendet auf der Leinwand, aber schon ganz fertig in der Vorstellung. Sein Lieblingsgebiet waren so Märchenbilder, aber generell geschichtliche Themen, die es ihm ermöglicht haben, so seine ganze Fantasie reinzubringen. Wenn man Bilder anschaut von ihm, die eben auch im Landesmuseum hängen, die sind unfassbar intensiv, die sind fantastisch, da kommt so viel Energie bei rüber wie selten. Aber wir haben schon gehört, seine Schaffensperiode war leider eine sehr, sehr kurze, allerdings eine sehr intensive. Man sieht die Entwicklung, die dieser junge Künstler nimmt, vor allem in seinen Porträtmalereien. Er hat unfassbar viele Skizzen hinterlassen und man sieht eine unfassbar spannende Entwicklung. Man muss sagen, er verstarb viel zu früh, als er verstarb, seine Kunst unvollendet. Bei der Vielseitigkeit seines Talents wäre noch ganz, ganz viel möglich gewesen. Also wir haben da einen jungen Künstler, der vielleicht ein ganz, ganz großer hätte werden können. Aber Die Geschichte wollte es anders. Einleitung Ende. Na, Scherz. Aber jetzt kommt die eigentliche Thematik. Du kannst gerne husten, das gehört unserem authentischen Podcast dazu. Was soll ich
sagen? Ist ja verschluckt.
Also wir wissen jetzt, wir kennen den Schauplatz und wir kennen die tragische Figur des Ganzen. Jetzt müssen wir uns ein bisschen den zeitlichen Kontext anschauen. Die Zeit, wo August Bezzei Junior lebt, ist die, wo er im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn lebt. Und wie wir alle wissen, im Jahr 1866 verliert dieser Vielvölkerstaat eine Region, nämlich Venetien. Und mit Venetien auch die Universität Padua. Na, warum ist das ein Problem? Weil es zu diesem Zeitpunkt keine italienischsprachige Universitätsausbildung auf diesem Boden mehr gibt. Aber es gibt italienisch sprechende Österreicher, vor allem bei uns im Kronland Tirol, im Trentino oder in der Küstenregion rund um Triest. Und was wollen die? Ich sage jetzt Italiener, die wollen natürlich eine Uni, wo man in Italienisch in ihrer Sprache studieren kann. Und sie stellen entsprechende Forderungen. Aber auf der Gegenseite gibt es so konservative deutschnationale Kreise, vor allem in Wien und Innsbruck, die sind vehement gegen eine Gründung einer italienischen Universität auf Staatsgebiet. Warum? Die haben Angst davor, dass so ein antiösterreichischer Irredentismus aufkommt.
Was?
Kurzer Einschub, Irredentismus, zitiere, darunter versteht man die Ideologie, Gebiete eines anderen Staates oder überhaupt den ganzen Staat selbst, dem eigenen Staatsgebiet anzuschließen, um dadurch etwa möglichst alle Vertreter einer bestimmten Ethnie in einem Staat mit festen Grenzen zu vereinen. Mhm. Da kommen diese ganzen Pan-Bestrebungen, Pan-Slawismus und so weiter und so fort, aber die Ursprünge hat es in diesem heutig beschriebenen Konflikt. Das Wort Irredentismus kommt tatsächlich aus dem Italienischen, Terra Irredenta, unbefreites Land, verlorenes Land, eben das Land, was wir gern hätten, aber was noch nicht zu uns gehört. Das heißt, wir haben gerade zwei Gruppen, Italiener, die sagen, wir wollen eine italienischsprachige Universität und so Deutsch-Österreicher, die Panik davor haben, dass das kommt. Und wie es ist in der Politik, schnelle Entscheidungen gibt es nicht. Die Debatte dauert mehrere Jahrzehnte. Mhm. Es werden die unterschiedlichen Optionen diskutiert. Italiener haben eine Maximalforderung. Die wollen eine Neugründung einer eigenständigen Uni in Triest. Die Parole lautet Trieste o nulla, zu Deutsch Triest oder nichts. Später werfen sie noch Trient und Rovereto ins Rennen, aber das offizielle Österreich lehnt alle Vorschläge ab. Es dauert ja in dem Fall fast 40 Jahre. Erst 1904 kommt es zu einer Kompromisslösung. Und zwar zu einer für alle Seiten unbefriedigenden Kompromisslösung. Und zwar gibt es dann die Gründung einer italienischen Rechtsfakultät innerhalb der deutschsprachigen Universität Innsbruck. Das heißt, nach diesem langen Konflikt, da wirklich zwei Seiten ringen und debattieren und streiten, kommt plötzlich das Scheinwerferlicht nicht mehr nach Triest, Trient oder Rovereto, sondern mitten auf Innsbruck. Im September 1904 verfügt der österreichische Bildungsminister die Gründung einer professorischen Rechtsfakultät in italienischer Sprache an der Uni Innsbruck. Bereits im November des gleichen Jahres wird sie im Innsbrucker Stadtteil Wilton, konkret in der Liebeneckstraße 8, offiziell eröffnet. Da gibt es, wie es sein muss, Einweihungsfeierlichkeiten und daran nehmen zahlreiche italienischsprachige Studenten teil. Die haben bis vor kurzem noch an den Unis in Wien und Graz studiert und wollen jetzt daher. Unter ihnen zwei spannende Persönlichkeiten, zwei spätere Politiker, Cesare Battisti und Alcide De Gasperi. De Gasperi kennt man als ersten Vorsitzenden der Partei Democrazia Cristiana und natürlich war er auch 45 bis 53 italienischer Ministerpräsident und er gilt als einer der Gründerväter der europäischen Gemeinschaften. Also mit Battisti und De Gasperi waren da zwei namhafte Burschen mit dabei. Na, jetzt gibt es diese Eröffnungsfeier. Was macht man nach einer offiziellen Feier? Man zieht weiter. Man will dann ein bisschen länger feiern und im Anschluss an die Eröffnung beschließen ein paar italienische Studenten und Professoren, ihre Feierlichkeiten fortzusetzen. Wo?
Im Weißen Rössel.
Im Gasthaus Weißes Kreuz in der Innsbrucker Innenstadt. Genau, und darunter sind auch einige Radikale, wie eben der besagte Cesare Battisti, der lehnt diese Innsbrucker Lösung total ab. Der hat weiterhin die Parole im Kopf, Triest oder nichts. Sein Ziel ist es, er will diese Entscheidung, diese Kompromisslösung zu Fall bringen. Im Weißen Kreuz steht er also auf und hält eine flammende Rede, wo er unter anderem provokant eine Italianità von Innsbruck behauptet. Das macht er ganz bewusst. Der will die anwesenden deutschsprachigen Gäste oder Studenten provozieren und hält dort seine Reden. Und wie es halt einmal so ist, sehr, sehr schnell versammeln sich viele deutsch-österreichisch-nationalistisch eingestellte Studenten vorm Weißen Kreuz und man debattiert wild. Und wenn Worte nicht reichen, dann wird es bald einmal handgreiflich. Auch in diesem Fall der Polizei gelingt es nicht, die Italiener irgendwie nach außen zu eskortieren und so versperren die Deutsch-Österreicher dann den Eingang und es ist halt wie ein Pulverfass, das gleich zu explodieren droht. Und weil die Polizei versagt, muss der Statthalter von Tirol und Vorarlberg, ein gewisser Erwin von Schwarzenau, das Militär holen, also die Kaiserjäger, um Hilfe bitten. Es ist mittlerweile 2 Uhr in der Früh. Mittlerweile haben Worte die Diskussion verlassen und die Fäuste fliegen. Es geht ordentlich rund. Und da ist ein Mann mit dabei, dessen Namen du wahrscheinlich noch im Kopf hast. Du warst zumindest seinen Beruf noch.
Nein, der Petzai Junior.
August Petzai Junior ist da mit dabei. Die Quellen sind relativ eindeutig, trotzdem mutmaßte man eher. War er wirklich nur Zuschauer und unglücklicherweise an dem Ort? Oder war er vielleicht doch auf Seiten der Deutsch-Österreicher? Man weiß es nicht ganz genau, aber eher war er nur Zuschauer. Er ist dort mit seinem Hund, der hört auf den tollen Namen Satan. Und da passiert was sehr Unglückliches. Mitten in diesem Tumult bückt er sich nach seinem Hund. Dieses Bücken missinterpretiert ein gewisser Luigi Minotti, ist ein in Borgo geborener Unterjäger der 13. Kompanie der Tiroler Kaiserjäger. Der missinterpretiert dieses nach unten Bücken und sticht mit dem Bajonett von hinten zu. Unser August Petzai verstirbt. Was danach passiert, diese Tumulte, diese Raufereien, diese Straßenschlachten und der Tod vom August Petzai, was da danach passiert, ist unfassbar. Die Stimmung wird so angeheizt, dass sie sich am 4. und November in pogromähnlichen Exzessen entlädt. Italienische Geschäfte werden geplündert, gestürmt, die Einrichtungen rausgerissen. Und das Gleiche ist auch bei der neu eröffneten Rechtsfakultät so. Die Menschen stürmen rein, reißen alles raus. Es gibt Hausverbote für Italiener in vielen Orten Innsbrucks, unter anderem bei einem sehr, sehr bekannten Café, wo du heute gerade gewesen bist. Die Ausschreitungen, die dauern sehr lang, bis schließlich 138 italienische Studenten verhaftet werden, darunter Cesare Battisti und eben De Gasperi. Erst dann beruhigt sich allmählich die Lage. Die Verhafteten müssen einen mehrwöchigen Arrestaufenthalt über sich ergehen lassen. In der Zwischenzeit werden die italienischen Lehrveranstaltungen abgesagt und wenige Wochen später wird die Rechtsfakultät offiziell aufgelöst. Das heißt, man kann sagen, beide Seiten, also zumindest die Radikalen, haben das bekommen, was sie wollten, nämlich dass diese Rechtsfakultät Innsbruck nicht ist. Unterschiedliche Motive, aber mit dem gleichen Ergebnis. Heute sind diese Ereignisse, diese Straßenschlachten unter dem schön klingenden Namen Fatti di Innsbruck in die Geschichtsbücher eingegangen, aber was schön klingt, ist sehr, sehr traurig. Sie sind nämlich der Beginn einer latenten Benachteiligung von Italienern an der Uni Innsbruck, vor allem um die Jahrhundertwende. Und das Ganze wird immer schlimmer und endet dann in so einer fast schon institutionalisierten Ausgrenzung von allem Italienischen am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Was das mit der italienischen Seite macht, ist auch klar, eine weitere Radikalisierung. Am besten sieht man es in der Biografie von diesem Cesare Battisti. Der war ursprünglich mal ein sehr internationalistisch gesinnter Sozialist und wird dann aber immer radikaler, bis er dann eben zu diesem gefürchteten Feindbild wird, wovor alle Deutsch-Österreicher damals Angst gehabt haben. Ja, die Ergebnisse kennen wir. Später gab es eine Uni von Triest, 1924. Es gab die Uni von Trient, 1962. Und heute gibt es ein Institut für italienisches Recht an der Uni Innsbruck seit 1971. Allerdings alle drei Geschichten natürlich in einem komplett anderen Kontext, in einer anderen Zeit. Die Uni Innsbruck hat deswegen dieses Institut im Zuge der Südtiroler Frage einfach ins Leben gerufen. Was bleibt ist, der Tod von August Bezzei, der richtig grauslig genutzt wurde, politisch. Er wurde am Westfriedhof begraben. Es kamen über 30.000 Menschen. Da sieht man mal, wie aufgeheizt die Stimmung war, was das für ein Symbol Mord quasi gewesen ist oder Tod gewesen ist. Und der deutsch-freiheitliche Bürgermeister Wilhelm Keil hält dort eine flammende Rede. Und die muss ich kurz zitieren, weil dann bekommt man so ein bisschen Gefühl dafür, wie damals die Stimmung war und wie damals gedacht wurde. Wir sind also Anfang des 20. Jahrhunderts. August Bezzei. Wir alle, ja die gesamte Bewohnerschaft der kerndeutschen Stadt Innsbruck, weinen und trauern an deinem Grabe. Ein herrlich schöner Tod war dir beschieden auf dem Felde der Ehre für das deutsche Volk. Du warst stets ein freier deutscher Mann durch und durch. Im Kampfe gegen freche welsche Gewalttaten hast du dein Leben ausgehaucht als Märtyrer für die deutsche Sache. Aber nicht nur dein junges, blühendes Leben, auch dein großes Talent, dein gewaltiges künstlerisches Genie hast du in Begeisterung hingeopfert auf dem Altare des deutschen Volkes. Nur schlimmer wird's bei der Rede des alldeutschen Abgeordneten zum Reichstag für Böhmen, Anton Schalk. Der sagt, es ist eine Lüge, wenn dem Kaiser gemeldet wird, die Erregung der Tiroler sei eine künstliche. Denn heilig war dem Tiroler stets der nationale Kampf, die nationale Ehre. Ich glaube, man kriegt ein bisschen ein Gefühl dafür, wie dieser Tod, der wahrscheinlich nur ein Unfall war, da missbraucht wird. Der August Bezzei wird eben am Westfriedhof beerdigt. Von der Leiche wird eine Totenmaske genommen. Der akademische Maler Josef Durst malt den Verstorbenen am Totenbett. Die Zeichnung ist übrigens lebensgroß. Diverse Zeitungen, vor allem einschlägige, bringen Sondernummern heraus mit Titeln wie Deutsches Blut. Und es gibt eine Ausstellung vom August Bezzei, wo 200 Kunstwerke hergezeigt werden. Also da passiert schon einiges, aber nicht nur bei uns, sondern weltweit. Und da gibt es mittlerweile ein tolles Buch, das nennt sich Straßenkämpfe von Innsbruck. Da haben Wissenschaftler eine wiederentdeckte Sammlung von Zeitungsartikeln im Stadtarchiv gefunden und analysiert. 4.500 Werke wurden da studiert. Weltweit, Italien, Rumänien, Großbritannien, bis in die USA wurde über diese Race Riot, über diese Straßenkämpfe von Innsbruck geschrieben. Und spannend finde ich nicht, dass so viel geschrieben wurde, sondern spannend finde ich, wie die Medien berichtet haben. Und die Wissenschaftler kommen da zu einer Erkenntnis, zu einem Punkt. Und ich glaube, das ist in der ganzen Geschichte der Entscheidende. Ich zitiere. Außerdem sei klar geworden, dass die damaligen Zeitungen Gemeinsamkeiten mit den Echokammern der heutigen Medienwelt hätten. Die jeweiligen Blätter würden ähnlich wie die Filterblasen auf Social Media einen verengten Blick auf die Ausschreitungen liefern. Es gibt zum Glück in Kooperation zwischen Stadtarchiv und Uni mittlerweile eine Plattform, wo diese 4.500 Artikel zugänglich gemacht wurden. Da kann man die lesen, teilweise wirklich in Original-Scans. Und wenn man die liest, dann fühlt man sich schon ein bisschen an die heutige Zeit erinnert. Und man wird ein bisschen mulmig. Es gab da nur schwarz oder weiß, links oder rechts, Italien gegen Deutsch-Österreich. Und alle Medien haben für die eine Sache geschrieben und aus dem Blickwinkel, sehr, sehr verengt. Es gab kein Dazwischen mehr, kein Reden mehr, nur zwei Seiten. Und das Ganze, diese Art des Diskurses in der großen weltpolitischen Unruhe, wie es ausgegangen ist, wissen wir. Und da fühle ich mich schon ein bisschen an die heutige Zeit erinnert. Und deswegen war es mir wichtig, diese heutige Geschichte zu erzählen. War nämlich die Geschichte von den Fatti di Innsbruck, zu Deutsch die Ereignisse von Innsbruck. Also diese gewaltsamen, nationalistisch motivierten Auseinandersetzungen zwischen deutschnationalen und italienischen Studenten. Es sind Tumulte, die Teil waren von mehreren Schlüsselereignissen in den Jahren der sich zuspitzenden Nationalitätskonflikte im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn. Ausschreitungen, die nicht nur ein Todesopfer gefordert haben, sondern die Verwüstung von vielen, vielen Geschäften, Familien und zur offiziellen Schließung der dänischen Uni-Einrichtung Innsbruck gesorgt haben. Ich glaube, ein mahnendes Beispiel für Zeiten, in denen wir leben, sehr eindrücklich und traurig zugleich. Ab in die Reflexion.
Vielen Dank für eine wichtige Geschichte, wie ich finde.
Bin ja.
Gerade jetzt und gerade auch diese Rolle der Medien ganz zum Schluss, die du angesprochen hast, finde ich ein bisschen verstörend. Aber das ist halt so. Die Geschichte hat zuerst wieder mal eine andere Wendung genommen, als ich das vermutet hatte. Zuerst ist sie ums Gebäude gegangen.
Ja.
Und deswegen sind auch alle Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, eigentlich obsolet. Weil da ist es nur gegangen, warum heißt das Blaue Brigitte oder sowas. Aber das ist in der Zwischenzeit hinfällig, weil das andere Thema das total überlagert hat und das viel, viel wichtiger ist. Ich persönlich habe die Geschichte gekannt, aber nicht in die Ausprägungen.
Da ist ja gerade viel drüber geschrieben worden, als das Buch erschien.
Und es ist schon ein bisschen beängstigend, finde ich, wie man sieht, dass die Dinge am Entgleiten und es aber nie einen Keil gibt, der da irgendwo apolitisch eingeschlagen wird und so, jetzt ist aber genug. Jetzt müssen wir an den Tisch oder jetzt müssen wir schauen, dass wir das irgendwie da lösen. Sondern es wird immer an dieser Eskalationsspirale gedreht und es wird nie besser, bis es nachher dann großen Bums gibt. Okay? Und das ist schon ein bisschen beängstigend. Ich meine, dass die Protagonisten, die damals schon dabei waren, wie De Gasperi, dann später dieses Gruber-De Gasperi-Abkommen ausverhandelt haben, wo es ja um Gleichberechtigung sozusagen der deutschen und der italienischsprachigen Bevölkerung in Südtirol gegangen ist oder eben diesen Schutz der deutschsprachigen Kultur, ist fast schon ein bisschen eine Ironie der Geschichte.
Mhm.
Aber ich finde, es sollte uns schon ein bisschen ein mahnendes Beispiel sein, weil mit diesen Ideologien, die ja nur irgendwas Nationalistisches untereinander verknüpfen, man, glaube ich, noch nie gut gefahren ist.
So ist es. Deswegen war mir die Geschichte wichtig. Ich habe letztens diesen Zweiteiler Sturm zieht auf, da im ORF geschaut, wo der Josef Haller eine Hauptrolle spielt. Und es war so beklemmend zu sehen, weil es war halt so zutiefst menschlich. Er spielt so einen Schuster und der ist halt in diesen ganzen Wirren zwischen den Weltkriegen mittendrin und eigentlich heißt Buch, glaube ich, ja, eben, also er will nichts zu tun haben mit all dem und trotzdem passiert es rund um ihn. Deswegen wollte ich diese Geschichte halt bringen, weil es mich halt auch daran erinnert hat, also was möglich ist. Und selbst wenn du jetzt nichts damit zu tun haben willst und vielleicht nicht mitmachst, trotzdem passiert es ja. Mhm. Und deswegen war mir auch wichtig, die Geschichte so zu erzählen, wo dieser Maler eigentlich nicht viel dafür kam, wahrscheinlich. Wahrscheinlich war er wirklich nur Zuschauer und bezahlt das mit seinem Leben. Aber er ist ja nur ein Symbol in diesem großen Flächenbrand, der sich da entwickelt, weil einfach zwei Lager entstehen und die Zeitungen ihrer Rolle nicht nachkommen, nämlich zu moderieren, Denkmuster aufzubrechen, den Menschen an den Tisch zu bringen. Also sie stärken den Diskurs, sie verschärfen ihn eigentlich. Mhm. Und das ist da passiert, egal ob ich es will oder nicht. Ich glaube, dieser August Betzer, der war eher an der Malerei interessiert und nicht an irgendwas Politischem, hat aber mit dem Leben bezahlt. Das ist vielmehr ein Sinn- und Symbolbild für alles. Und deswegen wollte ich die Geschichte unbedingt machen, auch wenn es jetzt nicht ganz so lustig ist.
Ja, vor allem auch die Instrumentalisierung der Person danach oder im Nachhinein. Ja,
richtig und so grauselig.
Ja, aber ich will jetzt nicht sagen typisch, aber es ist halt typisch.
Es ist halt typisch, absolut. Und wie viele Figuren eben, die Gasper und so, die da mitgespielt haben in dieser Geschichte, dann eben also spannend. Mhm. Und man sieht auch dann, wie uneindeutig Geschichte ist, ne? Also was, wie vielschichtig, was dann alles davor und danach passiert und wie es verwoben ist, schon faszinierend.
Ja, und vor allem, wie lang das einen Nachhall hat. Weil wenn du jetzt sagst, 1866, nicht? Wir haben das da bei Franzensfestigkeit, nicht? Diese ersten Bestrebungen sind ja da nochmal ungefähr 30, 40 Jahre früher und so weiter. Also wir ziehen das jetzt quasi 150 Jahre lang, gibt es diese Idee und so weiter. Und dieses Trennende. Jetzt habe ich schon das Gefühl, dass man mit Italien sehr gutes Einvernehmen hat. Das heißt emotional, ganz im Gegenteil, die Tiroler sind sehr italophil und so weiter. Und die Vorurteile, die da über ein Jahrhundert oder so entstanden sind, sind jetzt dann schon aufgrund von mehreren Generationen, die dazwischen liegen, wieder revidiert oder zumindest einmal normal. Und da bin ich sehr froh drüber, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass sich die Dinge wieder einrenken und normalisieren.
Absolut. Und trotzdem finde ich jetzt die Geschichte doppelt und dreifach schockierend oder erschütternd. Man hat ja sonst immer die großen Themen im Kopf. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Reichspogromnächte und so weiter. Das sind so die Sachen, so diese, ja, okay, die kennt man. Aber das war jetzt ein studentischer Straßenkampf. Das ist eigentlich ein Nebenkommastelle irgendwo, ein Nebenschauplatz in der Geschichte. Aber da wird es so menschlich, da wird es so, das kann halt auch passieren. Mhm. So, und deswegen ist es so erschütternd. Und da sieht man schon, was so ein Gedankengut ohne die Fähigkeit, den Diskurs zu führen, was das auslösen kann. Mhm. Da bin ich voll bei dir und ich bin einmal schockiert, wie wenig lang das zurückliegt. Das ist ja keine Schlacht Germanen gegen Römer, sondern das ist ja jetzt gerade gewesen.
Vor allem bei uns vor der Haustür.
Oh, deswegen war mir wichtig, das Haus so gut zu beschreiben. Weil es gerade da vorne ist, da wo ich sicher schon dreimal auf ein Bier war und zweimal auf einen Gin Tonic. Also, da spazierst du eine, bestell ich und dir ist gar nicht bewusst, an was für einem Ort du warst und was mal war, kann immer wieder vorkommen. Also, insofern ein Blick in die Geschichte, manchmal gar nicht so blöd.
Ein warnendes Beispiel.
Sehe ich auch so.
Super. Vielen Dank für diese ganz wichtige Geschichte.
Perfekt. Lieber Peter, gehen wir in den Schlussakkord, das ist immer das Ausgeplänkel. Wir sind bei Minute 42 mittlerweile angelangt, deswegen stelle ich dir eine kurze Frage.
Okay.
Experience Tirol, die Show. Mhm. Die ist deswegen besonders, weil es nicht nur fünf Räume mit fünf Themen sind, sondern alle fünf Räume durch eine Familiengeschichte verbunden werden. Mhm. Ein Vater und seine Tochter begleiten uns durch die Räume. Mhm. Den Vater spielt der Gregor Bloeb. Hm? Hätten wir den Gregor Bloeb nicht bekommen, wer wäre denn deine Zweitlieblingsbesetzung gewesen für einen Vater in der Geschichte?
Ja, in Tirol bieten sich ein paar an. Also wir haben natürlich damals schon mit dem Tobias Moretti geredet. Ich glaube, es hat ihm auch getaugt, aber dieses Argument von ihm selber, du, eine 14-jährige Tochter und er ist jetzt so quasi schon im Pensionsalter, das matcht nicht ganz richtig, das kommt nicht authentisch um. Das habe ich verstanden, das war für mich total okay. Und der nächste auf der Liste, wenn man so will, war dann der Harald Windisch. Und den hätte ich mir genauso gut vorstellen können. Also das hat sicher auch genauso gut gepasst, worüber ich aber eben Gregor total froh bin. Weil ich finde, er macht das genial. Er hat sich so intensiv in diese Rolle einversetzt und das so ernst genommen, dass ich nach wie vor begeistert bin, jedes Mal, wenn ich es wieder sehe, weil da sieht man erst die Qualität des Schauspielers und die Qualität auch der Persönlichkeit, wenn er sich auch vielleicht für unbekannte Projekte und so weiter so ins Zeug legt, da kann ich nur diesen imaginären Hut nochmal ziehen.
Man muss ja vervollständigen, wir hatten keine Reihung, also 1, 2 und 3 und je nachdem, wer zu oder absagt, der bekommt es, sondern das Ganze war ja parallel gesehen. Wir haben auch jedem gesagt, dass mit den jeweils anderen gesprochen wird und da, wo man es am meisten vibet, am meisten passt, da macht man es halt gemeinsam. Und ich muss auch sagen, ich bin wahnsinnig froh über diese Entscheidung, weil wie nett er auch zur Lisa war, zur jungen Schauspielerin und gemeinsam geprobt hat, was er auch uns beigebracht hat mit seinem ganzen schauspielerischen Wissen, das war schon cool. Allerletzte Frage, weißt du, warum er bei uns Thomas Gruber heißt in der Geschichte?
Ich glaube, das haben wir so zusammengewürfelt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Gruber, weil er der häufigste Nachname in Tirol war, glaube ich.
Und Thomas?
Und Thomas, warum heißt er Thomas? Ich weiß es nicht mehr.
Zutiefst biblische Gründe.
Echt?
Mhm. Also Gruber tatsächlich, die Rangliste der häufigsten Tiroler Namen ist Gruber ganz vorne. Deswegen Gruber, abgesehen davon ist er damit ja ein Verwandter vom Bergdoktor.
Der und ungläubige Thomas.
Wegen dem ungläubigen Thomas.
Weil?
Weil der ja seiner Tochter nichts glaubt.
Ach so, echt? Nein, das habe ich nicht. Das ist für mich ein kompletter neuer Aspekt.
Aber ja, nein, deswegen sage ich es dir jetzt.
Ja, ist gut.
Das ist der Grund dahinter.
Und irgendwann, du wolltest deswegen meinen Bruder machen.
Auch das.
Okay.
In diesem Sinne verabschieden wir uns mit einem Fact, den nicht mal wir beide wussten. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bleibt uns treu und gewogen. Bis dann. Baba.
Für dich. Ciao.
Das war echt der Grund.
Gut, na, ciao. Beim italienischen
Ja, Dinner. Ciao Bella. Dänisch machen können.
Ah, da wärst du bei mir scheitern.
Da hätte man länger einblenken müssen. Gelato.
Studioso Cravalli.
Spaghetti. Studiosi Cravalli.